Also wenn einer sagt, ich traue mir dazu und ich würde da gerne probieren, um diese Gruppe zu führen und die Baustelle zu übernehmen, dann sind wir sicher froh, wenn so Baustellenleiter sich anbieten. Und dass wir bei denen vielleicht dann mal mehr dazu schauen, dass auch über unsere Montageabteilung wieder eher einen grösseren Betreuungsaufwand den braucht. Also nicht negativ gemeint, aber das ist selbstverständlich. Mhm. Da gehört dann auch dazu.
Freiheit, Liebe, Sicherheit und Abenteuer. Metallraumcast. Der Podcast aus dem Metallraum. Ein perfekter Raum für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Metallraumcast. Gast der heutigen Folge ist der Markus Ruetz. Er ist bei der Firma Blömer-Lehmann von Gossau Leiter vom Holz- und Modulbau. Und Markus, stell dich doch mal kurz in 30 Sekunden unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, wie gesagt, mein Name ist Markus Ruetz, ich arbeite bei der Firma Blömer-Lehmann und bin dort verantwortlich für den Holz- und Modulbau in der Schweiz. Ich bin mittlerweile schon seit 20 Jahren dort in verschiedenen Positionen und sogar als Lehrling angefangen dort bei Blömer-Lehmann. Ich wohne in Tegersheim und verheiratet und zwei Kinder. Und als Hobbys mache ich Musik und gehe, wenn es Zeit zulässt, ein bisschen biken, Skifahren und wandern.
Cool, danke vielmals. Jemand, der schon sehr lange im Unternehmen ist. Ich glaube, du hast aber auch verschiedene Sachen gesehen. Gell? Du bist in verschiedenen Funktionen tätig gewesen, nachdem du beim Blömer-Lehmann gegangen bist und dann wieder zurückgekommen, oder?
Ja, genau. Ich hatte mal einen Unterbruch gegeben, über 5,5 Jahre. Das war die Zeit, in der ich noch in einer Generalunternehmung gearbeitet habe in St. Gallen. Und als ich zurückgekommen bin, bin ich als Leiter Verkauf zurückgekommen. Bevor ich gegangen bin, bin ich so in einer verschiedene Positionen bin ich dort unterwegs gewesen. Einerseits habe ich Verkaufsarbeit gemacht, andererseits habe ich aber Projektleiter geführt und bin dort eigentlich von Verkauf und Ausführung so ein bisschen zweigleisig unterwegs gewesen. Mhm.
Und für mich ist Blömer-Lehmann einerseits zum Zusammenarbeiten mega angenehm, andererseits natürlich die Aussenwirkung, die ihr habt, ist gigantisch. Oder ihr seid ein riesen Vorbild für viele Unternehmen im Baugewerbe. Vor allem, was euch auszeichnet, ist das durchgängige Planen und das durchgängige Bauen. Was braucht es aus deiner Sicht, dass das funktioniert? Und was hat euch bewogen, um auf diese Linie zu gehen?
Ja, das ist grundsätzlich eine ganz schwierige Frage. Und wir kommen ja immer zu einer unterschiedlichen Zeit in ein Projekt hinein. Das kann im besten Fall natürlich ganz am Anfang sein, wo wir auch den Einfluss haben auf den Planungsprozess. Aber es kann ja auch so sein, dass der Planungsprozess schon so weit vorgeschritten ist, dass wir da nicht mehr gross Einfluss nehmen können und dass wir auf der Schiene, die schon eingespurt worden ist, dann weitermachen. Aber im Idealfall können wir als Holzbauer natürlich integriert in einem Modell arbeiten. Also wir intern, wo ja eine Generalunternehmung sind und auch ein Holzbauer, wir reden da von integraler Planung und wir wollen am Schluss ein Modell haben, wo die HKLS-Planung, Elektroplanung, die Architekturplanung und die Holzbauplanung integriert, koordiniert in dem Modell abgebildet ist, weil das Modell ist so zentral für uns, das 3D-Modell, das ist nachher für die Produktion, für auf die Anlagen, für auf die Baustelle ist das einfach Grundlage für alles Weitere. Materialbestellungen selbstverständlich klar. Auch.
Korrex oder eben Schnittstellenplanung
genau.
Auch, oder?
Genau. Und man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man ein super Modell hat, um die Aufgaben zu verteilen, zum kommunizieren über das 3D-Modell, also die Pendenzen zu managen und so weiter. Also ich glaube, das ist das zentrale Element und aktuell scheitern sicher viele Projekte auch an dem, dass einfach irgendwo der Architekt mit einem Modell anfängt und dann der Holzbauer mit dem nächsten neu aufbaut und dann so haben wir eigentlich immer den Sägezahneffekt, dass man, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat, auf einmal wieder runtergeht und auf einem neuen Stand wieder anfangen zu planen.
Eben, es ist ja spannend, weil ich bin jetzt nicht das erste Jahr im Handwerk unterwegs und BIM und so weiter gehört man ja seit wahrscheinlich bald 20 Jahren. Und bis heute hat es sich nicht durchgesetzt. Ich habe noch nie ein Projekt erlebt, wo jemand, abgesehen von einem Holzbauer, Koordination hatte, wo im 3D funktioniert hat. Vielfach ist ja genau der Sanitär oder irgendwie der Heiziger oder so. Ein bisschen die Herausforderung, dass die Pläne nicht reinkommen oder dass es zu wenig genau geplant ist. Was ist denn der Unterschied, dass es bei euch geht Ist es, weil ihr es wollt oder weil ihr den Nutzer seht? Oder wo liegt da der Unterschied?
Ja, also ehrlicherweise, es funktioniert ja bei uns auch nicht immer in jedem Projekt zu 100%. Aber die Ambition besteht immer, um es zu machen und um es auch durchzuziehen. Aber ich glaube, wenn man planet und eben selber nachher auch ausführt und eben genau weiss, für was das Modell eben so wichtig ist und dass eben genau die Genauigkeit im Modell extrem wichtig ist, hat man natürlich sicher einen ganz anderen Anreiz, um es durchzuziehen. Und man braucht auch die Angaben, jetzt gerade als Holzbauer brauchst du ja die Aussparungen, die Leitungsführungen etc. von den Fachplanern auch wieder. Und da ist einfach dann für uns alles, was nicht richtig geplant ist, kommt in der Werkstatt auch falsch daher. Und dann musst du es korrigieren auf der Baustelle. Und darum ist der Anreiz, dass da wirklich einfach ein perfektes Modell muss geben. Obwohl, das ist natürlich eine sehr hohe Ambition und es ist Fehler passieren überall, das ist klar, aber das Mass muss irgendwo erträglich sein. Darum ist der Anreiz, um ein perfektes Modell zu haben, am Schluss von einer ausführenden Firma wahrscheinlich ein anderer.
Ja, ist ein spannender Punkt, wo du ansprichst, eben so das Integrale. Früher hast du so ein bisschen von dem 80-20 geredet, oder? Das Schwierige ist ja die letzten 20%. Und ich glaube, das ist genau die Herausforderung, die ihr vielleicht für euch persönlich den Nutzen auch seht, weil es euch ja dann hinten raus kürzere Bauzeit auf dem Vorrat gibt. Und in der Produktion auch, oder?
Ja, das ist natürlich schlussendlich immer das Ziel, dass man mit einer perfekten Planung, mit möglichst viel guter Vorbereitung auch schlussendlich die Stunden in der Produktion und auf der Baustelle kannst minimieren. Und da ist auch, je besser ein Projekt vorbereitet ist, je besser koordiniert, je besser abgesprochen. Und das sind ja ganz banale Sachen teilweise, dass wenn ein Holzbau in der Montage startet, dass dann hinten auch der Dachdecker zur richtigen Zeit kommt, abdichten oder die Folgegewerke zumachen, dass eben dort dann auch entsprechend schnell geht und die Baustelle wieder vorwärts geht, Richtung Innenausbau. Das sind viele Themen, die da ineinander spielen, von der Koordination her, die sehr wichtig sind.
Und was ich halt bei euch immer wieder bewundere, ist auch im Berufsstolz. Gerade heute Morgen bin ich auf der Baustelle gewesen. Ich staune wirklich. Kannst du dir erklären, wieso dass ihr so einen Stolz habt? Und wieso, bin selbstkritisch, wieso dass wir Metallbauer so Mühe haben, obwohl wir ja eigentlich in einem ähnlichen Ausbaustudium kommen und obwohl wir eigentlich eine ähnliche Ausbildung haben, eine ähnliche Toleranz haben. Wieso schafft ihr es, um so einen extremen Berufsstolz zu haben? Und wieso schafft wir das nicht?
Es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe. Ein Grund könnte sein, dass früher noch, wenn der Zimmermann die Arbeit fertig gemacht hat, dann war das Gebäude aufgerichtet gewesen und dann hat man Fest gemacht und hat das Aufrichtfest gefeiert und dann hat man gesungen und klatscht. Und ich glaube, das könnte ein von diesen Gründen sein, dass eben der Zimmermann sich selber auch als sehr wichtiges Gewerk sieht auf der Baustelle, weil dann, wenn der Zimmermann fertig ist, dann steht das Gebäude und dann wird gefeiert. Und da gibt einem natürlich schon, erstens einmal ist man dann stolz, dass man es geschafft hat. Fest ist immer gut, sage ich jetzt einmal, für die Zusammengehörigkeit, für das Team. Und da könnte eine Seite von dem Ganzen sein. Und das andere ist auch der Stolz, könnte auch von dieser Seite her kommen, dass wir glücklicherweise immer noch sehr viele Lehrlinge finden, die Zimmermann lernen wollen. Jetzt darfst du mich nicht behaften, aber ich meinte, es ist immer noch der viertmeist gelernte Beruf. Okay. Jetzt aber nicht ganz sicher, ob die Aussage stimmt. Und das hilft natürlich auch, oder, wenn junge Leute den Beruf lernen wollen. Das heisst auch wieder, dass da ein gewisser Stolz hineinkommt, weil junge Leute, die auf einmal merken, oh, ich kann ein Gebäude montieren, ich kann da wirklich viel beitragen zu einem Gebäude, dass man sieht, was am Schluss entstanden ist. Da gibt es wahrscheinlich ein anderes Berufsstolzgefühl als jemand, der dann bei der Arbeit, die er gemacht hat, nicht gleich viel anschauen kann. Da könnten vielleicht die zwei Punkte sein zu dem Stolz, den die Zimmerleute haben.
Also ich nehme den Appell auf, wir klatschen im Metall rum mehr und wir singen ein bisschen mehr. Mal schauen, wie freut das haben ins 9, wenn ich da mal komme. Nein, eben, mein Vater ist ein Schreiner. Ich bin in einer Schreinerei-Zimmerei, bös gesagt, aufgewachsen. Ich kann sagen, schwer geworden, wie auch immer. Aber ich habe das schon auch miterlebt. Und das ist auch etwas, wo mir sehr wichtig ist, dass wir da halt, wenn wir es im Berufsverband oder im Beruf nicht herbringen, dass wir es wenigstens mit dem Metall rum herbringen. Wir können stolz sein auf das, was wir machen. Und zeigt das auch, tue Gutes und spricht darüber. Oder?
haben wir Gemeinsamkeit. Ich bin auch in der Schreinerei aufgewachsen.
Ja, cool, hey, du siehst. Ja, darum habe ich nicht auf Schreiner lernen. Wäre eigentlich mal mein erster Beruf gewesen. Unternehmenskultur ist ja bei euch auch mega wichtig. Ihr habt ja jetzt das Jubiläumsjahr dieses Jahr.
Ja.
Und ich weiss selber, wann ihr alles gemacht habt. Und man kommt es ein bisschen mit über. Einerseits, ich darf an einem Jubiläumsfest sein. Erzähl mal, was zeichnet eure Unternehmenskultur bei Blumer Lehmann aus, wo über 600 Leute hat? Gell?
Ja, genau. Wir sind über alle Standorte und das sind natürlich dann aber vier verschiedene Länder, wo wir unterwegs sind. Mit Mitarbeitern sind wir über 620 Leute mittlerweile. Und das ist auch eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt, wie können wir die Unternehmenskultur prägen, wie werden wir unseren Wert gerecht über so viele Mitarbeiter, die ja doch extrem unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wir wollen ja trotz der Größe immer noch familiär bleiben als Beispiel. Und das ist ja gar nicht so einfach, obwohl wir selber das Gefühl haben, wir sind familiär. Mhm. Vielleicht, wenn wir jetzt einen Teil der Mitarbeiter fragen, sind die einen der Meinung, nein, das sind wir nicht mehr. Andere sagen, ja, mal, man kann in jedes Büro reinlaufen und in jede Werkstatt rein und man redet miteinander und man hilft einander. Das ist eine Zielsetzung und ein Anspruch, den wir haben. Aber es ist natürlich mit zunehmender Unternehmensgröße auch schwierig, um eine Unternehmenskultur auf die Mitarbeiter zu übertragen. Du kannst da, und da wirst du auch machen, mit Ausflügen oder Anlässen, die du anbietest, die teilweise freiwillig sind, teilweise, wo man auch sagt, nein, das ist jetzt ein Pflichttermin, da erwarten wir, dass alle kommen. So kannst du die Zusammengehörigkeit oder auch den Austausch unter den Mitarbeitern kannst du so fördern und du kommst so sicher auch mehr mit, über wenn irgendwo zu einem Thema vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit drum ist, um dem wieder entgegenwirken können. Aber wie gesagt, grösser werden und mehr Mitarbeiter haben, ist auch schwierig, um allem gerecht zu werden, weil einfach auch die Erwartungen der Mitarbeiter auseinandergehen und jeden etwas anderes als sinnvoll oder massvoll anschauen.
Mhm. Ja, ich stelle es bei mir schon fest, ich meine, wir sind 32 Leute, bei dir wäre das ein kleinerer Unternehmensbereich. Ich finde es da schon mega schwierig. Wie gehst du persönlich mit dieser Situation um? Was ist dein Beitrag, wo du sagst, den kann ich aktiv auch unsere Kultur beitragen? Weil wir als Führungspersonen gehen ja immer voran. Und auch wenn wir es vielleicht nicht aktiv sagen, aber schlussendlich das, was wir ja leben und das, was wir zeigen, das ist ja das, was dann halt weitergetragen wird.
Mhm. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man wirklich auch eine gewisse Nähe zu den Leuten immer hat. Und da kann sein, dass man in der Firma selber zu Mittag isst, wenn die anderen auch am Mittagessen sind und mal eine Kaffeepause macht, wenn die anderen eben auch in der Kaffeepause sind und dass man so eine gewisse Nähe hat oder mitbekommt, wenn ein Thema diskutiert wird, wo man das Gefühl hat, ja, mal, da müsste man wahrscheinlich mal anschauen, wenn da ein Kaffeegespräch wird auf einmal unter ein paar Mitarbeitern. Und darum glaube ich, bin ich oder mindestens habe ich das Ziel, um erreichbar sein für die Leute, auch wenn irgendein Problem ist, mich dem anzunehmen. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem einzelnen Mitarbeiter, klar, weil da wäre in der Masse dann zu viel. Aber es ist natürlich auch wieder die Aufgabe von den verschiedenen Kaderleuten, um diese Aufgabe zu machen. Das kann nicht jemand machen. Mhm. Das Ziel ist eigentlich, dass man Kultur auf die verschiedenen Kaderstufen bringt, dass so auch der Mitarbeiter erreicht wird. Und es geht eigentlich immer nur über das Vorleben. Ich glaube, selber ein Vorbild sein, dass man das, was man von den Mitarbeitern erwartet, selber auch einhält und im besten Fall vielleicht sogar noch ein bisschen etwas mehr, um die Ambition auch zu zeigen. So kannst du Mitarbeiter beeinflussen, ohne dass jedes Mal musst du irgendeine Predigt halten.
Wo ja sowieso nichts nützt, weil links hier, rechts raus.
Wo glaube ich auch nicht zielführend ist. Ja, ich glaube, wenn ich etwas sehe bei jemandem, wo etwas gut macht, dann schaue ich mir das ja auch ab und probiere das zu machen. Aber wenn mich jemand probiert, von etwas zu überzeugen, wo ich vielleicht muss sagen, ja, interessiert mich gerade heute und morgen vielleicht noch nicht,
weniger, ja,
dann nimmst du es wie nicht auf. Also du suchst dir die Sachen, die jetzt gerade wichtig sind und wenn sie in einem halben oder in einem Jahr etwas anderes ist, dann schaust du es auch wieder an. Ich glaube, es geht immer um Vorleben und Abschauen, was gut ist bei anderen.
Und in dem Bezug Vorleben und Abschauen ist auch immer die Frage Eigenverantwortung. Ich finde es krass, wie die Medien manchmal berichten über faule Leute, es wird nicht mehr selber gemacht, Generation Z weiss der Geier was. Für mich ein mega müßiges Thema, weil schlussendlich, ich glaube, die heutigen Jungen sind nicht schlechter wie vor 20 Jahren, vor 50 Jahren. Es wird einfach anders predigt oder anders gelebt. ich sehe es bei uns im Metallraum Eigenverantwortung, wenn man es wirklich ernst meint und wenn es nicht einfach ein Delegieren ist von der eigenen Äffli, sage ich einmal, die du auf der Schulter hast, zum sagen, ja, mach doch du, weißt, ich bin noch ein bisschen höher. Wenn es um wirklich gelebte Eigenverantwortung geht, dann sehe ich bei uns im Metallraum, wie die Sterne oder Diamanten zum Glänzen kommen. Und eben, wenn ich jetzt gerade auf die Baustelle, wo wir zusammen haben, schaue, sehe ich ja das auch. Es wird mega miteinander geschafft, auch die Leute miteinander. Das ist auch lustig. Ich habe dort den Chefmonteur, der dort ist, ist 22 und ist eines der grösseren Projekte, die wir haben. Und die harmonieren super dort und man muss ihnen vertrauen. Wie machen denn ihr das? Du siehst ja deine Leute wahrscheinlich manchmal einen Monat, zwei nicht. Oder auch eben, wenn ihr wieder internationale Baustellen habt, ist ja Eigenverantwortung unendlich hoch, oder?
Ja, definitiv. Wir können ja nicht jede Stunde, kontrolliert ja nicht jemand, was jetzt da geleistet genau. wird. Also du schickst deine Leute auf die Baustelle und glaubst denen und du traust es denen ja auch zu, dass die dort einen guten Job machen. Und es ist auch so, ich glaube auch, heute ist es nicht so, dass einmal jeder wenig will arbeiten und möglichst keine Verantwortung will übernehmen. Im Gegenteil, es strebt ja jeder nach einem Erfolg. Und jeder will seine Arbeit gut gemacht haben. Und ich glaube auch, dass da teilweise auch in unserer Firma sehr junge Leute sehr grosse Baustellen übernehmen und die auch erfolgreich durchziehen. Und dass ein gewisser Lerneffekt dazugehört bei jungen Leuten, die Verantwortung übernehmen, das ist auch ganz klar. Und ich glaube auch, wir trauen oder wir müssen oder dürfen, da kann man es anschauen, wie man will, wir dürfen sehr vielen jungen Leuten die Chance geben, um eine Baustelle zu übernehmen, auch aus dem Punkt heraus, dass wir gar nicht die Auswahl haben zwischen vielen verschiedenen Leuten, ja. die Baustellen übernehmen, weil es sind in der Anzahl viele Baustellen, da braucht man in der Anzahl einen Haufen Baustellenleiter, um diesen Punkt noch einmal aufzunehmen. Und da sind auch junge Leute dabei, die vielleicht erst zwei, drei Jahre zur Lehre sind, die eine Baustelle übernehmen und die in eigener Verantwortung durchziehen.
Also Not zu der Tugend machen und halt wirklich versuchen, nicht jemanden zu dirigieren, sage ich jetzt, sondern wirklich sagen, hey, du schaffst das, zu motivieren und vielleicht so ein bisschen mentormässig, sage ich, ein bisschen betreuen, oder?
Ja, unbedingt. Also wenn einer sagt, ich traue mir dazu und ich würde gerne probieren, um hier diese Gruppe zu führen und die Baustelle zu übernehmen, dann sind wir sicher froh, wenn Baustellenleiter sich anerbietet und dass wir bei denen vielleicht dann mal mehr dazu schauen, dass er über unsere Montageabteilung wieder eher einen grösseren Betreuungsaufwand den braucht. Also nicht negativ gemeint, aber das ist selbstverständlich. Mhm. Da gehört dann auch dazu. Mhm.
Da geht ein bisschen das Thema Mut. Einerseits mutig sein von der Führungskraft, andererseits mutig sein, um als Junge oder als Junge sich auch herzustellen und zu sagen, mal, ich packe das. Und du hast jetzt doch schon ein paar Jahre Erfahrung auf dem Rücken, auf dem Buckel. Was war deine mutigste Entscheidung, die du in deiner Karriere bis jetzt getroffen hast, die dir gerade einfällt?
Das ist ganz eine schwierige Frage. Ich habe irgendwo rein von der Verantwortung oder von den Funktionen immer Schritt für Schritt gemacht. Das ist irgendwo durch einen logischen Aufbau von meinen Entscheidungen, aber außer mit dem Schnitt dort, wo ich gesagt habe, ich gehe von der Holzbaubranche weg und gehe in eine Generalunternehmung. Ist ganz eine andere Kultur gewesen. Das war sicher irgendwo vielleicht auch eine unlogische Entscheidung gewesen. Und hat mir gleich extrem viel genützt wiederum, weil ich einfach ganz andere Sachen gelernt habe. Ganz eine andere Kultur. Da war Deutschland, Österreich prägt gewesen, kulturell von der Unternehmenskultur. Und da hat auch wieder einen ganz anderen Blickwinkel gegeben. Und nach 5,5 Jahren wieder zurückzukommen, ich glaube, der Wechsel vom Holzbau weg in eine Generalunternehmung, die nur noch mit Stahl und Beton zu tun hat, und nachher aber nochmal den Wechsel zurück, da hat jetzt wahrscheinlich am meisten Mut gebraucht, um diesen Entscheid zu fällen, weil er einfach ein Stück weit auch unlogisch war.
Cool, danke vielmals fürs Teilen. Ich glaube, aus genau so Sachen können die Hörerinnen und Hörer sehr viel mitnehmen, weil man steht jeden Tag vor Entscheidungen und ja, ich glaube einfach auch von so Führungskräften zu Sachen zu hören, ich stelle mir das extrem schwierig vor oder man hat selber den Entscheid vielleicht einmal nicht gemacht, zum zurückgehen. Für mich ist von außen jetzt auch mega mutig, weil du musst wie über deinen eigenen Stolz springen, um wenn ich es jetzt so beurteilen müsste, ich habe die Entscheidung anders getroffen, ich bin dann nicht zurückgegangen. Ich habe nicht über meinen Stolz springen können, um zu sagen, ja, eigentlich war es ja gar nicht so schlecht gewesen. Und darum finde ich es ganz spannend, jetzt die Ansicht zu hören, die sagt, ja, die mutigste Entscheidung ist jetzt zu gehen und nachher wieder zurückkommen und die Erfahrungen können teilen. Danke vielmals. Hey, wir kommen langsam zum Schluss. Und was mich Wunder nimmt, wenn ich dich noch so fragen als letzte Frage. Wenn du wirst ein paar Jungs auf der Straße sehen, er erkennt dich und fragt dich, Markus, was würdest du mir für drei Tipps geben für meine berufliche Laufbahn? Was würdest du mir denn auf den Weg geben?
Drei Tipps für jemanden, den ich treffen würde, der jung ist und vor vielleicht irgendwelchen Entscheidungen stark hat. Also ich glaube, das Wichtigste, was jemand mitbringen muss, ist, dass er immer wieder neugierig bleibt, der will Neues kennenlernen, der vorwärts kommen will. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn man einen Weg eingeschlagen hat, dann wird es einen Moment geben, wo man sich hinterfragt, wo es nicht mehr so einfach ist. Und dann braucht es wahrscheinlich auch mal so eine Durchhaltezeit, bis man wieder Freude bekommt. Da ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wo man einfach muss durchstehen muss, ab und zu wieder einmal. Und wenn man die beiden Sachen, eben Neugier mit einer gewissen Durchhaltefähigkeit kann verbinden, dann glaube ich, wird man sehr erfolgreich in dem, was man macht. Ist egal in welcher Branche, weil das sind ja charakterliche Eigenschaften, die man irgendwo mitbringen sollte oder auch eben sich können motivieren zu dem, was man macht und Freude daran. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Super. Danke vielmals für das schöne Schlusswort. Es war eine ganz spannende Diskussion gewesen und vor allem Themen, die man vielleicht am Anfang nicht erwartet hätte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war es von dieser Folge vom Metallroomcast. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht beim Zuhören. Ich freue mich natürlich über jeden Kommentar oder die Rückmeldung, die du uns gibst, über alle Social Media Kanäle. Und ich wünsche dir ganz viel Inspiration bei all deinen Projekten. Bis zum nächsten Mal.
Freiheit, Liebe, Sicherheit und Abenteuer. Metallroomcast. Der Podcast aus dem Metallroom. Ein perfekter Raum für Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. Alles Weitere über uns findest du auf www.metallraum.ch und auf Social Media.